Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
Informativ, präventiv, innovativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, wie jeden zweiten Montag im Monat, hier auf Radio Lora 92.4. Wenn Sie uns noch nicht kennen, das Münchner Forum ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit fast 5 Jahrzehnten in ganz verschiedene Belange der Stadtplanung einmischt. Im Münchner Forum diskutieren die Bürgerinnen und Bürger alles rund um das Thema Planen und Bauen, von der Gentrifizierung bis zur Verkehrsplanung, von der Zukunft der Innenstadt über den Wohnungsbau bis hin zu Erholungsflächen in der Stadt. Zur heutigen Sendung am 14. November begrüßt Sie Michael Schneider. 2 Themen stehen bei uns heute auf dem Programm. Im zweiten Teil nach 19.30 Uhr geht es um neue Formen der Zwischennutzung von leerstehenden Flächen und Gebäuden in der Stadt. Dazu haben wir mit dem Mitbegründer von Spacity gesprochen. Das ist eine neue Internetplattform, die Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen für Zwischennutzungen zusammenbringen will. Im ersten Teil der Sendung geht es dagegen um eine alte Bekannte, die Stadt der kurzen Wege. Seit den 80er Jahren gilt sie in der Stadtplanung als Heilmittel gegen überbordenden Verkehr, Monokultur und Schlafstätte auf der grünen Wiese. Urban, kompakt und verdichtet, so sollte sie aussehen. Eine Stadt für Menschen, nicht für Autos und schon gar nicht für große Immobilienentwickler. Zeit, einmal nachzuschauen, ob in den vergangenen 3 Jahrzehnten die Stadt der kurzen Wege auch den Weg von der Theorie in unseren Alltag gefunden hat. Darüber haben wir mit Johannes Glühspieß gesprochen. Er ist Geograf, Professor für Verkehrsträgermanagement an der Technischen Hochschule Deggendorf und beschäftigt sich unter anderem mit Mobilitätsmanagement, Regionalentwicklung sowie Stadt- und Raumplanung. Was bedeutet für ihn die Stadt der kurzen Wege?
Ja, dieses Konzept der Stadt der kurzen Wege ist ja im Prinzip ein sehr menschenfreundliches Konzept. Es hat zumindest diesen Anspruch, sich bilden, einkaufen und zum Doktor gehen, dass man all diese Wege möglichst kurz hält und damit den Verkehr minimiert und insgesamt zu kleinen, lebendigen Stadtvierteln kommt, in denen man dann gerne lebt. Das ist ein Konzept, das nicht zuletzt auf amerikanische Entwicklungen zurückgeht. Da ist ein Name Jane Jacobs zum Beispiel oder auch der deutsche Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich hat Ähnliches vertreten. Dabei ist immer das Bemühen im Zentrum, lebenswerte, kleinteilige Stadtteile zu schaffen, in denen sich alle Menschengruppen, unabhängig von Alter und Einkommen, wohlfühlen sollen.
Und was für Auswirkungen hat dieses Stadtmodell dann auf die Zeitautonomie der Bürger, wenn sie beispielsweise auch weniger Zeit im Verkehr verbringen müssen?
Ja, Ihre Frage unterstellt, dass dieses Konzept denn überhaupt realistisch ist. Es ist ja ein schöner Anspruch, ein ehrenvoller Anspruch, und man könnte sich wünschen, dass viele Stadtplaner und Architekten genau diesem Anspruch folgen. Zugleich muss man aber sagen, zumindest aus meiner Sicht, dass es ein sehr idealistisches Konzept ist. Es geht davon aus, dass alle Menschen gleich sind und dass alle die gleichen Bedürfnisse hätten. Aber bereits ein Blick auf das ganz normale Leben um uns herum zeigt doch, dass die Bedürfnisse der Menschen sich mit dem Alter zum Beispiel ändern. Eine Stadt der kurzen Wege bedeutet für einen alten Menschen etwas anderes als für einen jungen Menschen. Ein junger Mensch, bevor er seine Familie gründet, hat zum Beispiel Freizeithobbys, die es ihm gar nicht erlauben, in seinem unmittelbaren Wohnumfeld diesem Freizeitbedürfnis nachzugehen. Sie können in der Stadt München, im Stadtzentrum, nicht Tennis spielen. Sie können auch nicht Fußball spielen, also fahren Sie auf einen Fußballplatz, der weiter außen liegt. Damit werden Sie mobil, damit entsteht Verkehr. Ein gebrechlicher alter Opa oder eine Großmutter, die durch die Stadt hindurchgeht, spielt nicht mehr Fußball und auch nicht mehr Tennis, sondern die schaut sich höchstens noch an. Hier haben wir ganz andere Distanzen. Und hier sehen Sie bereits, dass das, was man als kurz bezeichnet oder als akzeptablen Weg bezeichnen könnte, dass das mit dem Alter variiert und damit auch davon abhängt, was man noch möchte. Dem Gedanken der Stadt und der kurzen Wege liegt auch zugrunde, dass man eigentlich Verkehr für etwas Schlechtes hält. Diese Mobilität sei, so in der Wahrnehmung ja auch aus der amerikanischen Geschichte der amerikanischen Städte herausgeprägt, diese Mobilität sei etwas Negatives, weil sie ja zum Beispiel ökologische Schäden verursacht oder weil sie Lärm verursacht oder weil sie Feinstaub verursacht und weil sie nicht zuletzt auch ja, Verletzungen, Unfälle und Tote erzeugt. Das ist die klassische Sicht, aber diese Sicht ist eigentlich unbefriedigend, denn sie lässt ganz wichtige Teile der Bedeutung der Mobilität für Menschen weg. Mit der Mobilität, die Menschen haben, damit also auch mit der Bewegung, die sie tagtäglich in Städten ausüben, ist für Menschen in hohem Maße ein Sinneindruck verbunden. Psychologische Studien haben deutlich ergeben, dass Menschen allein durch Fortbewegung bereits einen Sinneindruck haben, indem sie zum Beispiel, wenn sie im Zug sitzen oder in der Straßenbahn sitzen und aus dem Fenster schauen, kurzzeitig in geradezu meditative Phasen kommen können, wenn sie keinen Stress haben, in denen sie aber auch den Eindruck haben, etwas Sinnvolles, Bedeutendes zu tun, obwohl sie objektiv gar nichts tun, außer nur bewegt zu werden. Sie können diesen Sinneindruck auch erzeugen, indem sie Fahrrad fahren. Oder sie können ihn erzeugen, indem sie, jetzt als älterer Mensch, spazieren gehen. Somit ist auf der Basis dessen, wenn sie es für glaubwürdig halten, die Fortbewegung an und für sich, also die Mobilität und der daraus entstehende Verkehr, Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr, Autoverkehr, per se nichts Schlechtes, sondern etwas, was den Menschen zeigt, dass sie leben, dass sie lebendig sind, dass sie noch physisch und psychisch in der Lage sind, eigenständig Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen anzustreben. In diesem Sinne ist also das Ermöglichen einer Grundmobilität bis ins hohe Alter hinein das entscheidende Thema und nicht unbedingt die Frage, ob nun die Distanzen 1 oder 2 Kilometer oder wie in amerikanischen Städten 20, 30 Kilometer lang sind, wenn man hier von den Städten und ihrer Entwicklung in der Zukunft spricht.
Gibt es einen Durchschnittswert, wie viel Zeit ein Deutscher täglich aufwenden muss, um seine Grundbedürfnisse zu stillen, wie zum Beispiel zur Arbeit zu kommen oder einkaufen zu gehen oder sportlichen Aktivitäten nachzugehen?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Durchschnittswerte, die variieren. Es gibt manche, sagen, etwa 1 Stunde am Tag würde man für das aufbringen. Diese Durchschnittswerte haben die Krux, also den Nachteil, dass sie pauschalieren. Wenn Sie ein junger Mensch sind, dann nehmen Sie im Supermarkt schnell was mit, bevor Sie zum Studieren gehen, so wie Sie es tun. Da sind Sie sehr schnell und nehmen etwas mit. Ein alter Mensch muss das planen und hat einen wesentlich größeren Aufwand. Da können es dann schon mal 2 Stunden sein oder auch mal 3 Stunden sein. Und wenn Sie einen Rollator haben, dann brauchen Sie vielleicht noch länger, wenn Sie es noch schaffen. Das ist immer der Nachteil sozusagen, im Durchschnitt braucht man so lange, das hilft genau denjenigen Bevölkerungsgruppen wenig, die eigentlich der Unterstützung am meisten bedürften.
Das heißt, mit dem Stadtmodell der kurzen Wege würde man kürzere Strecken zurücklegen?
Wenn es denn realistisch wäre, könnte man das tun. In Ihrer Frage steht eigentlich der Zweifel, ob dieses Modell wirklich realistisch ist. Ob man Städte zu Städten der kurzen Wege entwickeln kann oder umbauen kann. Meine Vermutung, auf der Basis dessen, was ich hier so sehe in meinem beruflichen Alltag, ist, dass es in Städten wie München derzeit sehr schwierig sein dürfte, zu einer Stadt der kurzen Wege zu kommen. Das liegt unter anderem daran, dass die Kleinteiligkeit der Städte, also dass wir viele kleine Geschäfte haben könnten und viele unterschiedliche bunte Nutzungen auf engem Raum, dass diese Möglichkeit in der Stadt München derzeit fehlt, weil die Mietpreise sowohl für die Geschäftsanteile als auch für die Wohnungen viel zu hoch sind, um diese Kleinteiligkeit noch zuzulassen. Wenn ein Münchner in den Urlaub fährt und zum Beispiel in die Stadt Wien fährt, erlebt er hier eine Kleinteiligkeit, die es in München nicht mehr gibt. In Wien hingegen gibt es diese noch, weil wir dort eine Mietpreisbindung haben, die wirklich diesen Namen verdient. Da haben Sie selbst nur skurrile, witzige, bunte Nischennutzungen, die hier noch ein mehr oder minder gutes Auskommen finden, was in München überhaupt nicht mehr möglich ist. Sie finden in München an jeder größeren Ecke irgendeinen Laden, der Ihnen Mobiltelefone verkauft. Aber das sind keine Nutzungen, die die älteren Menschen noch brauchen. Sie haben eigentlich Städte, die sich hier kommerzialisiert von den Menschen und den Bürgern abwenden und damit immer unwirtlicher werden. Unwirtlichkeit ist hier nun genau das berühmte Wort, das der zuerst genannte Herr Mitscherlich geprägt hat oder eben auch Jane Jacobs aus den USA.
Wenn man jetzt eine Stadt der kurzen Wege aufbauen könnte, nach diesem Leitbild, wie würde sich das auf die Lebensqualität der Bürger auswirken?
Wenn man es denn machen könnte, und das Bemühen ist ja edel und richtig, man sollte es zumindest versuchen. Wenn man es denn könnte, gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen, Ziele der Stadtentwicklung, der Stadtplanung und für Architekten, die man hier im Auge haben sollte. Prinzipiell ist es eine Kleinteiligkeit, die man anstrebt. Wie kann man eine solche Kleinteiligkeit erzeugen? Wenn Sie die Entwicklungsflächen, die die Stadt München hat, einmal betrachten, dann sind es in den letzten Jahrzehnten und auch Jahren immer möglichst große Flächen gewesen, die man durch einen großen Investor gesamthaft entwickelt hat. Beispiel Überbauung Rangierbahnhof Laim, Beispiel Ackermannbogen. Hier haben wir im Wesentlichen nur eine Architektengemeinschaft oder einen wesentlichen Bauträger, der das gesamte Gelände insgesamt überplant. Was hieraus entsteht, ist, in aller Provokation, die das bedeuten mag, Langeweile. Es ist architektonische Monotonie. Denn ein einzelnes Büro kann selbst mit bester Kreativität nicht erzeugen, was man in anderen Städten durch die Vielheit und die Vielzahl Unterschiedlichkeit, Architektlichkeit und deren individuelle Ideen der Kreativität nicht erzeugen, was man in anderen Städten durch die Vielheit und die Vielzahl Unterschiedlichkeit, Unterschiedlichkeit, individuelle Ideen geschafft, Ideen geschafft hat. München in den letzten Jahrzehnten, zumindest aus meiner Sicht, Stadtviertel erzeugt, die langweilig sind, die monoton sind, die betongeprägt sind und die genau das Gegenteil von dem sind, was man unter Buntheit und der Vielfältigkeit verstehen würde. Es sind auch keine Städte der kurzen Wege, nicht einmal ansatzweise, denn was ist diesen neuen Vierteln denn gemein? Man hat berechnet, neun schon brauche ich, damit sich ein Supermarkt an der Ecke rechnet. Und dann ist halt der Supermarkt für viele, viele Menschen genau an einem Punkt. Da haben wir nicht drei, vier kleine Geschäfte, sondern wir haben einen großen Supermarkt mit seinen Vor- und Nachteilen. Aber es heißt immer Mobilität und es heißt immer lange Wege. Es gibt einen relativ neuen Trend, den man vielleicht kritisch zu betrachten hat. Der sich erstaunlicherweise selbst der sogenannten kurzen Wege einer Stadt anschließt. Und das ist, Vorsicht, Marketingbegriff, das Konzept der sogenannten Smart City. Sie merken, den Begriff finde ich schon mal sehr marketingbelastet, Smart City. Welche Stadt behauptet von sich nicht, smart zu sein? Also es sind jedenfalls Städte, die sich bemühen, mit möglichst intelligenten Lösungen hier zu neuen Strukturen und Nutzungsformen zu kommen. Warum ist die Smart City mit der Stadt der kurzen Wege verwandt? Die Smart City bemüht sich darum, ersetzbare Wege eben wirklich zu substituieren. Zum Beispiel, indem der Bewohner von Wohnungen sich das Essen oder bestimmte Produkte liefern lässt und sich diesen Weg nicht mehr selbst antut. Smart City Städte sind Städte, die wir übrigens vor allem in Asien finden derzeit, bei denen es mit einem hohen Einsatz von Kommunikationstechnologien darum geht, Wege zu minimieren und damit mehr Zeit für Freizeit oder für andere Tätigkeiten, auch für Shopping, eben den Menschen, den Bürgern dieser Stadtteile zu ermöglichen. Smart City soll also durch den Einsatz von IT-Technologien zu einer Minimierung und Verkürzung von Wegen führen, durch Zulieferung, durch Lieferung, durch den Kühlschrank, der durch zukünftige Dienstleistungen nahezu automatisch befüllt wird. Solche Städte haben wir bereits in Asien. Zum Beispiel in Korea gibt es eine Stadt Songdo, die liegt in der Nähe des Flughafens Seoul, Incheon. Diese Stadt ist in dieser Hinsicht ausgerichtet und gilt als erfolgreich. Es gibt da massive Datenschutzprobleme, jedenfalls aus europäischer Sicht. Aber man sagt, Smart City könnte dazu beitragen, dass wir insgesamt weniger Wege haben und nur noch diejenigen Wege tun, die für uns physisch notwendig sind. Zum Beispiel, wenn jemand zum Sport fährt, denn das kann ja nicht ersetzt werden. Das sind so Trends, über die man heute diskutiert. Ob es Konzepte sind, die langfristig tragbar sind und auch interessant sind, wird die Zeit erst zeigen. Da hoffe ich auch auf Sie als Geografen, die hier ganz viel mitreden. Stadtgeografen, Verkehrsgeografen sind hier eine Berufsgruppe, die qualifiziert erscheint, mitzusprechen.
Im zweiten Teil des Interviews mit Professor Johannes Glühspies geht es gleich darum, welche Verkehrsmittel die Menschen in einer Stadt der kurzen Wege brauchen. Gleich nach ein paar Takten Musik.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wenn man also jetzt solche Polyzentren in einer Stadt gründen würde, die sich selbst versorgen, wie ändert sich dadurch die Aufteilung auf die verschiedenen Verkehrsmittel?
Wenn Sie wirklich Polyzentren haben, also wenn Sie eine Stadt haben mit vielen Stadtvierteln, die lebendige Kerne haben, in denen das Leben so brodelt und wo es bunt ist, wo die Leute sich freuen und wo sie zufrieden sind, kleine, kurze Wege haben. Wenn Sie eine solche Stadt haben, dann werden Sie weitgehend auf das Kfz verzichten können. Nicht in allen Fällen, vielleicht ist ein Mietwagen dann mal gelegentlich gut, aber insgesamt brauchen Sie in solchen Vierteln kein Auto mehr. Sie brauchen vielleicht auch kein Fahrrad mehr. Sie brauchen vor allem eines, Ihre beiden Beine. Und wenn Sie alt sind, einen Rollator. Oder jemanden, Enkel, Enkelin, Freund, Freundin, der sie stützt. Es ist wohl grundsätzlich so, dass die Stadt der Zukunft, speziell in alternden Gesellschaften, darauf ausgerichtet sein sollte, dass diejenige Gesellschaftsgruppe, die am schwächsten ist, die Perspektive hat. Das ist in München nicht so. Wenn also Kinder und deutlich alte Leute, vor allem auch gehbehinderte Leute, der Maßstab der Planung sind oder wären, dann hätten wir vor allem fußgängerbetonte Städte, die einen gewissen Raum noch dem Radfahrer bieten und nur noch wenig Raum dem Autoverkehr. Das heißt nicht, dass diese Städte dann automatisch schön wären. Dazu gehört noch Architektur, Stadtgestalt, Grünplanung und vieles mehr. Aber es wäre ein wichtiger Grundstein, die Stadtplanung eben auf diesen fußläufigen Verkehr zu orientieren. Das ist die zentrale Größe der Planung für Städte, der Fußgänger und nicht der Fahrradfahrer und schon gar nicht das Auto. Wenn Sie jetzt sehen, dass ältere Leute aber auch noch ein gewisses Mobilitätsbedürfnis haben und sei es nur, dass sie vom Stadtviertel A in die Bibliothek kommen, ins Kunstmuseum kommen, dann brauche ich ein Verkehrssystem, das diesen Menschen gerecht wird. Und das nicht, wenn man es nicht braucht, nur herumsteht wie ein Auto. Dieses Verkehrssystem ist bekannt. Es ist die Straßenbahn. Die Straßenbahn hat den unglaublichen Vorzug, dass sie an der Oberfläche fährt, was gerade für die alten Menschen bedeutet, dass sie nicht Angst haben müssen, eine Rolltreppe hinunterzufallen, sich den Oberschenkelhals zu brechen und dann dem baldigen Tode entgegenzusehen. Eine Angst, die viele alte Menschen haben. Sondern eine Straßenbahn, wenn sie Niederflur ist, ist ein Sicherheitsfaktor, in der die alten Herren und Damen sich unter Stöhnen in den Sitz fallen lassen können und wissen, dass sie mit Sicherheit heil an ihrem Museum ankommen. Darum sind öffentliche Verkehrssysteme wesentlich wichtiger als Fahrradtrassen in Städten. Sie sind neben dem Fußverkehr in der Stadt, neben Fußgängerbereichen mit breiten Trottoirs, sind diese Straßenbahnen das entscheidende Verkehrssystem der Zukunft. Und eben auch nicht Busse, denn Busse haben den Nachteil, dass sie unvorhersehbar fahren, dass sie plötzlich abbremsen, womit alte Leute oft nicht mehr rechnen, wohingegen eine Straßenbahn einen definierten Fahrweg hat. Und wenn man ein paar Mal gefahren ist, dann kennt man fast jede Schwelle, dann weiß man, wo die Kurve kommt und hält sich dementsprechend fest. Darum sind Straßenbahnen im Vergleich zu allen anderen öffentlichen Verkehrssystemen, auch S- und U-Bahnen, das wesentlich bessere Verkehrssystem und damit das insgesamt gesehen wohl generationenfreundlichste Verkehrssystem überhaupt. In diesem Sinne tragen Straßenbahnen zu einer Stadt der kurzen Wege bei, Und hier heißt es, eine Stadt der relativ kurzen Wege, je nachdem abhängig davon, welchen Verkehrszweck sie haben und was sie halt auch interessiert.
Für die Umsetzung der Stadt der kurzen Wege wäre demnach ein Ausbau des ÖPNV grundlegend. Wäre es dann möglich, den ÖPNV noch leistbar anzubieten?
Ja, das ist eine Frage dessen, wo man die Prioritäten setzt. Wenn man sich die Stadt München anschaut und sieht, wie viele Milliarden man hier in den Tunnelbau verbuddelt hat, um Autos am Ring unterirdisch zu verlegen, und ich hätte hier die gleiche Summe aufgewendet, um ein Straßenbahnnetz aufzubauen, so wie es in Wien der Fall ist, dann wäre die Finanzierung kein Problem. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es viele Menschen gäbe, die sogar trotz knapper persönlicher Kassen bereit wären, mehr für einen wirklich zuverlässigen öffentlichen Verkehr zu zahlen, wenn sie die Sicherheit haben, dass dieser eben auch wirklich zuverlässig kommt, pünktlich ist, Anschlüsse häufig sind und auch in hinreichender Qualität sind. Damit verbinde ich auch den Eindruck von Sauberkeit, von Sicherheit, von Sitzabständen, die auch älteren oder vielleicht dickeren Menschen gerecht werden. Also insgesamt eine andere Mobilitätskultur entsteht, in denen man ja, sich wohlfühlen kann, wenn man in diesen Fahrzeugen sitzt, in denen man noch kommunizieren kann und nicht eine Stresskommunikation hat, um sich nicht gegenseitig dann anzurempeln und zu bekriegen. Also öffentlicher Nahverkehr ist sicherlich leistbar und verbesserbar. In der Tendenz möglichst wenig U-Bahnbau, weil er um das Zehnfache teurer ist als Straßenbahnbau. Möglichst wenig U-Bahnbau, weil er um das Zehnfache teurer ist im Unterhalt und Betrieb. Sie müssen Rolltreppen finanzieren, Sie müssen es beleuchten. Eine Straßenbahn hat tagsüber wenigstens Licht und nachts das Licht aus dem Straßenraum. Und Sie haben einen ganz anderen Sicherheitsfaktor in diesen Straßenbahnsystemen. Also Sie sehen an diesem Plädoyer, dass zumindest aus meiner Sicht heraus, und da bin ich vielleicht nicht ganz allein, Straßenbahnen oder andere spurgeführte Systeme eigentlich die Verkehrssysteme sind, auf die sich moderne Städte stützen sollten, und dass eine Minimierung der Kfz-Nutzung nicht dogmatisch und nicht prinzipiell bis zum Letzten, dass aber eine solche Minimierung der Kfz-Nutzung des Autoverkehrs unverzichtbar erscheint und zugleich eine Förderung des Wirtschaftsverkehrs, das heißt die Zulieferwege, die Handwerksverkehre, die Rettungsverkehre, die Taxis und in mancher Hinsicht auch manche Mietwagen, dass das einer Förderung im sinnvollen Ausmaß bedarf. Also ein Nebeneinander mit bestimmten Regularien ist es. Und keine Verteufelung zu sagen, das Auto ist schlecht, das stimmt so nicht. Die Straßenbahn ist gut, auch das stimmt so in dieser Deutlichkeit nicht. Sondern das Maß der Dinge bleibt der Mensch, der Fußgänger, mit seinen Augen, mit seinen jeweils aktuellen Bedürfnissen, die sich ja von Situation zu Situation verändern können.
Ihren Worten nach ist die Umsetzung einer Stadt der kurzen Wege also eher unrealistisch. Woran scheitert es bisher?
Es scheitert daran, dass Menschen umziehen. Es scheitert daran, dass ein Mensch sich in der Regel nicht aussuchen kann, wo er arbeitet, wenn er einen Wohnort hat. Es scheitert daran, dass Menschen sich verändern wollen. Und es scheitert auch daran, dass Menschen mobil sein wollen. Die tägliche Mobilität zum Arbeitsplatz ist die langweiligste. Aber es gibt andere und es gibt leider Gottes auch viele Menschen, die sind aus purer Langeweile mobil, einfach weil ihnen nichts mehr einfällt, weil sie sagen, lieber bewege ich mich, als zu Hause zu hocken und nicht zu wissen, was ich mit mir anfangen soll. Mobilität kann also auch Selbstzweck sein. Mobilität ist nichts Schlechtes, wenn man die Folgen des daraus entstehenden Verkehrs minimieren kann. Wenn sich Menschen in Anführungsstrichen ökologisch bewegen, werden sie vor allem öffentliche Verkehrssysteme nutzen und vielleicht gelegentlich das Rad, was ja auch ganz gesund sein kann. Sie werden aber nicht Auto fahren.
Können Sie ein positives Beispiel für ein solches umgesetztes Stadtmodell nennen? Und wie hat diese Stadt die Umsetzung des Konzepts geschafft?
Ich selbst kenne kein einziges modernes Beispiel einer Stadt der kurzen Wege, das mich persönlich wirklich überzeugt hätte. Die Frage, die man dann sich stellt, wenn man in solchen Städten ist, egal wie die nun heißen mögen, die ist, könnte ich mir vorstellen, hier zu leben und mich wohlzufühlen? Gefällt es mir hier? Habe ich hier ein Stadtviertel, das so interessant ist, dass es mir Freude macht, hier zu sein, sehe ich hier Menschen, die lächeln, die hier gern sind, die sich hier lang aufhalten. Ich kenne eigentlich keine Stadtviertel bei der modernen Stadtplanung, in denen so etwas wirklich umgesetzt worden ist. Ich sehe alte Städte, in denen das geht. Ich habe vorhin Wien benannt. Auch hier haben wir einen starken Wandel, aber noch ist das eine Stadt, die mir hier gut gefällt. Auch Berlin hat diese Strukturen in manchen Stadtvierteln noch. Auch hier ändert sich es aufgrund der steigenden Mieten. Hier haben wir noch kurze Wege. Hier haben wir noch den Kiez. Hier haben wir das gewachsene Quartier. Hier haben wir die kleinen Stadtviertel, in denen man sich noch wohlfühlt. Ja, hier gibt es speziell für die Alteingesessenen noch die Stadt der kurzen Wege, aber auch für die Jungen, die dorthin ziehen, bereits nicht mehr. Ein Viertel, von dem man in München lang geglaubt hat, es sei ein solches Stadtviertel der kurzen Wege, war zum Beispiel das gewachsene Gärtnerplatzviertel. Ein Viertel, das sehr berühmt geworden ist, weil es Künstler angezogen hat und auch eine Lebensform begünstigt hat, die im normalen bürgerlichen Verständnis eher schrill sind. Diese Viertel sind eigentlich überprägt worden durch zuziehende Menschen mit anderen Gehaltsklassen, die die dort wohnenden Menschen vertrieben haben, Anwälte, verschiedenste Büros, die die dortigen Cafés vertrieben haben. Also die Szene ändert sich dort und auch hier stirbt dann die Stadt der kurzen Wege, weil diejenigen Menschen, die dort ihre Büros haben und hier teure Mieten zu zahlen bereit sind, oft dann dort eben doch nicht mehr leben wollen, sondern dann eben in Stadtumrand ziehen, weil sie mit ihrer Familie im Grünen leben wollen, woraus wieder erneut Mobilität und damit Verkehr entstehen.
Das Interview mit Professor Johannes Glühspies haben unsere Praktikantinnen im Münchner Forum Magdalena Halbgewachs und Alina Gulia geführt. Damit zum zweiten Thema der heutigen Sendung. Kreative Zwischennutzung, die läuft ungefähr so. Ein großer Ladenmieter in der Innenstadt zieht aus, zurückbleiben 1000 Quadratmeter gähnende Leere, zumindest so lange, bis ein Pop-up-Store mit Kunst, Kultur und gehörig Spektakel einzieht und ein paar Wochen lang eine verlängerte Housewarming-Party für den nächsten großen Ladenmieter veranstaltet. Der Standort soll schließlich heiß bleiben. Das klingt verdächtig nach Aufwertung und Gentrifizierung. Ob Pop-up-Stores nicht auch anders funktionieren können, das hören Sie jetzt.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist Camilla Bretthauer vom Münchner Forum und ich interviewe heute für euch den Max Irmer vom Startup Space City. Hallo Max.
Hallo.
Space City heißt das Startup, das du mit einigen Freunden gegründet hast. Erklär doch mal, worum geht's denn da eigentlich genau?
Wir bei Space City kümmern uns um hybride Räume, so nennen wir das Ganze. Wir schauen also, dass wir erst im kleineren Rahmen und später dann hoffentlich auch im größeren Rahmen verschiedene Mieter und Mieterinnen oder verschiedene Mietparteien aus Handel, Start-ups, Künstler, Künstlerinnen, Kreative zusammen in einen Raum bekommen und dadurch so Pop-up-Stores in der erweiterten Form anbieten. Und das Ganze wollen wir auf einer digitalen Plattform, Space City, wie wir sie nennen, in Zukunft anbieten.
Wenn du sagst, ihr seid auf einer Internetplattform, seht ihr euch dann auch so ein bisschen in der Tradition von der Smart City?
In der Tradition vielleicht nicht so. Es ist ja auch der Begriff der Smart City ist ja schon länger dabei und wir finden, man begegnet ihm momentan immer wieder. Aber klar, es geht darum, eine Internetplattform zu etablieren, wo aufgrund von großen Datenmengen Überschneidung zwischen den verschiedenen Mieter und Mieterinnen und auch den Vermieter und Vermieterinnen gefunden werden können. Und da ist natürlich Begriffe wie Smart City, vernetztes Denken, vielleicht am Rande auch sowas wie Big Data definitiv Aspekte und Stichwörter, die damit reinkommen. Also in der Tradition der Smart City vielleicht nicht, aber definitiv in den Ideen der vernetzten und zusammenarbeitenden und agierenden Stadt.
Wir hatten hier vorhin auch noch einen anderen Gast, den Herrn Professor Glühspies, der erwähnt hat, dass zur Stadt der kurzen Wege natürlich auch Smart City gehört. Aber wenn du jetzt sagst, so richtig 100% in der Tradition von der Smart City seid ihr eh nicht, wie siehst du denn dann diese Idee der Stadt der kurzen Wege? Und wie kommt es dazu, dass euer Startup vielleicht auch was mit dieser Raumzeitnutzung zu tun hat?
Wir als Startup oder Projekt, was sich mit Zwischennutzung, temporärer Nutzung und Handel, grob gesagt, beschäftigt, bringen natürlich Angebote wieder vom Online-Handel in die Stadt. Ob das dann ein kurzer Weg ist, ob das kürzer ist, als den Klick im Internet zu machen, sei natürlich dahin. Es ist aber nach, ich glaube, da sind die größten Überschneidungspunkte zum Ideen der Smart City, also dazu wieder mit Händler und Händlerinnen zu kommunizieren, mit mehr sozusagen nicht Amazon nutzt der Klassiker, die Buchhändler und Buchhändlerinnen aus und der Markt dafür geht unter, sondern wieder den Markt auch in die Stadt zu bringen und dadurch die Stadt natürlich auch wieder aufzuwerten, lebhafter, erlebnisreicher und attraktiver zu machen. Und da sind natürlich Ideen der kurzen Wege, dass man eben nicht mehr so lange braucht, um gewisse Dinge A oder B zu kaufen, zu erhalten, einen Kaffee zu trinken, was wo auch immer es dann drauf hinausläuft, definitiv was wir befürworten.
Ja, ich finde es schon auch durchaus interessant, insofern, dass du sagst, temporäre Nutzung oder Zwischennutzung. Möchtest du darauf nochmal ein bisschen eingehen, nochmal sagen, was hat denn euer Konzept eigentlich mit solchen Themen zu tun?
Temporäre Nutzung ist, also was Zwischennutzung sind, finde ich schon Begriffe, die aktuell auch medial sehr weit aufgegriffen werden. Wir haben immer den Blick auch darauf, wo gibt es Leerstände in Deutschland. Und verschiedene Seiten, wie zum Beispiel der Leerstandsmelder, seit langer Zeit schon, aber auch andere Seiten, je nach Stadt und wo man sich auch in Deutschland befindet, weisen ja auch darauf hin, Leute, schaut, hier steht unglaublich viel leer. Manchmal ist das ein Geschäft, was wir auch irgendwie sehen, wenn wir durch die Fußgängerzone laufen, gerade auch in schrumpfenden Regionen. Manchmal ist das ein Wohngebäude und oft sind es aber auch große Industriehallen. Das ist das Bahngelände, das sind Bürokomplexe. Und da ist natürlich die Idee, das Ganze zu nutzen, aber auch eben temporär zu nutzen, um zumindest für eine gewisse Zeit X eine Nutzung darin zu ermöglichen, Möglichkeitsräume zu schaffen, jungen, aufstrebenden Künstlern, kreativen Start-ups, aber auch schon etablierten Brands und dergleichen Räume zu schaffen und zu geben, temporär, immer ein Aspekt, der da sehr spannend ist. Weil wir glauben, dass dadurch Immobilien, und das zeigt, finde ich, auch die Vergangenheit und die Nutzung und Ideen, die da schon stattgefunden haben, aufgewertet werden können, spannender gemacht werden können, wieder zurück in den Fokus auch der Bevölkerung gebracht werden können. Da sind natürlich Ideen wie temporäre Nutzung und wir sind dann eben hybride Räume, also Räume, die nicht eine Nutzung haben und dann ist die Nutzung vorbei, sondern größere Flächen, wo verschiedene Leute gemeinsam diese Fläche gestalten, aber die verschiedenen Leute auch immer mal wieder wechseln. Definitiv etwas, was unserer Meinung nach sehr viel Zukunft hat, gerade auch mit Hinblick auf den großen Leerstand, also den Leerstand von größeren Immobilien und Gebäuden in Deutschland.
Okay, kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo ihr so ein Konzept schon mal umgesetzt habt?
Also umgesetzt haben wir das Ganze nur im sehr, sehr kleinen Rahmen, da wo wir uns kennengelernt haben in Lüneburg. Da haben wir Anfang dieses Jahres einen sogenannten Erlebnistag, einen Space-T-Erlebnistag gemacht, wo wir mit verschiedenen Geschäften in der Innenstadt zusammen kooperiert haben für einen Tag und innerhalb dieser Geschäftsräume, gerade aus Bereichen, Handelsbereichen, die immer mehr schrumpfen oder kleiner gemacht werden, wie die Buchhandlung oder auch verschiedene Modegeschäfte, haben wir kooperiert und dort Künstler und Künstlerinnen und Kreativen für einen Tag, manchmal auch für mehrere Wochen, zum Beispiel bei einer Ausstellung, Möglichkeit gegeben, ihre Kunst, ihre Ideen, ihre Vision, ihr Startup dort zu präsentieren und eben mit dem lokalen Einzelhandel zu kooperieren. In der großen Vision, und die haben wir aber noch nicht umgesetzt, in Berlin versuchen wir uns jetzt auszuprobieren und wagen da die ersten Schritte. Und auch in Berlin ist natürlich die Zwischennutzungsszene sehr, sehr groß, aber auch dort gibt es immer noch sehr, sehr viel Leerstand, gerade großen Leerstand. Leerstand, den eine Partei, eine Initiative, eine Brand nicht sofort bespielen kann, sondern wo es mehrere Leute braucht, um allein die Fläche zu bespielen, um zumindest einen Teil der Mietkosten zusammenzubekommen. Und das ist die Vision, dass gerade diese größeren Räumlichkeiten gemeinsam bespielt werden können. Dass man, stellt man sich vor, es ist das Bahngelände, die Industriehalle der Bahn steht leer und eine Kulturinitiative alleine kann das nicht wuppen, sich das irgendwie zu gestalten oder darin sich auszubreiten. Eine Brand alleine sieht darin auch nicht so viel Sinn und ein Startup alleine möchte da auch nicht hingehen, aber gemeinsam mehreren Leuten und dadurch natürlich auch mehr Kapital, mehr Ressourcen, die sich die jeweiligen Parteien auch teilen können. Da sehen wir ein sehr großes Potenzial, dass sich Leute da gemeinsam etablieren und eben dadurch, dass sie durch die Plattform für uns, für Space City, zusammengebracht werden, auch größere Räumlichkeiten zusammen nutzen können.
Wo seht ihr denn dann genau das Potenzial jetzt in Deutschland? Glaubst du, sowas würde auch für eine Stadt wie München, die ja eigentlich verhältnismäßig im Vergleich zu zum Beispiel Berlin relativ wenig Leerstand hat, glaubst du, sowas würde hier auch funktionieren?
Definitiv. Weitergedacht, definitiv. Also klar, München ist eine Stadt, da geht es in Deutschland vergleichsweise ziemlich gut. Jedenfalls bei diesen Aspekten, wo wir gerade drüber reden. Wobei es natürlich auch in München immer noch Leerstand gibt. Und München ist eine pulsierende, ich sag das jetzt mal, Metropole. Und wenn ich mich nicht ganz falsch informiert bin, wächst München ja auch und wird definitiv auch immer beliebter. Und da sind natürlich Ideen, auch Zwischennutzung zu realisieren, in den wenigen Leerstand, der da ist, ist die eine Option, die da steht, aber natürlich auch immer zu schauen, wo haben wir vielleicht nicht ganzjährig, aber vielleicht ein-, zweimal oder dreimal im Jahr einen Teilleerstand, weil das Geschäft dort gar nicht mehr agiert. Der Klassiker sind sowas wie Eisdielen oder dergleichen, die größtenteils natürlich im Sommer verkaufen.
Oder in München ist ein Klassiker auch das Trachtengeschäft, das nur zur Wiesenzeit besteht.
Genau. Und da ist immer wieder Leerstand, aber es ist Leerstand, der, glaube ich, vielen Leuten immer noch nicht auffällt, weil er eben nicht einen Monat oder zwei oder drei Monate dasteht, was das Stadtbild nicht so prägt. Natürlich die leere Industriehalle, die langsam vor sich hin vegetiert, glaube, das ist den Leuten meistens mehr im Kopf als diese kleineren, aber auch teilweise größeren Geschäfte, die nur kurzzeitig, manchmal eine Woche, manchmal Monate, einen Leerstand haben. Und aber auch da sehen wir definitiv ein Potenzial, diese Leute zu kontaktieren und sie eben auf die Plattform zu bringen und zu sagen, ey, wir haben jetzt hier eine Fläche von x Quadratmetern, die steht für 6 Monate leer, da kann man was realisieren. Und ich glaube, das ist auch für eine Stadt wie München ein spannender Ansatz.
Wie sich Räume in der Stadt je nach Tageszeit unterschiedlich nutzen lassen, darum geht es gleich im zweiten Teil des Interviews mit Max Irmer, nach der nächsten Musik.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Eine andere Frage, die ich noch hätte zu dem Thema. Wir haben jetzt geredet über temporären Leerstand, über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Aber was ist denn mit sowas wie, man hat eine Nutzung tagsüber oder vielleicht vormittags, aber nachmittags oder abends vielleicht keine Nutzung? Also in Bayern zumindest sind die Ladenschlusszeiten ein bisschen rigider als in vielen anderen Bundesländern. Bei uns schließt alles um 8. Das heißt, wer nach 8 durch eine Fußgängerzone geht, der läuft tatsächlich durch die Geisterstadt.
Also ich finde, wenn ich durch Berlin laufe oder auch durch andere Großstädte, wo das Ganze oft ein Schritt weiter ist als noch in den kleinen Regionen, aber dann entdeckt man viele Läden, die mehrere Nutzungen auf einmal in dem gleichen Raum vereinbaren. Dann ist das tagsüber ist das eine Eisdiele und abends ist das eine Bar und nachts teilweise noch ein Club. Letztens habe ich ein Beispiel gehört von der Schule, wo die Aula ja auch in den Ferien größtenteils leer steht. Und diese Schule wurde dann dafür genutzt, dass sie in der Sommerferienzeit eben ein Anlaufpunkt werden konnte für das größtenteils junge Publikum, also für Schüler und Schülerinnen, aber nicht im Sinne der Schule, sondern im Sinne des Aufenthaltsraums, wo sie das gestalten durften, wo es verschiedene Workshops gab. Und das kann man sich in München bestimmt auch vorstellen.
Wenn du über wiederbelebte Stadträume redest, was glaubst du denn, also zum einen, in welchen Orten sind denn bei euch die Potenziale? Du hattest vorhin schon kleinere Gemeinden erwähnt. Und zum anderen, wie würden sich diese denn dann verändern? Oder wie würden sich denn Stadträume im Allgemeinen verändern, wenn man solche Konzepte mehr umsetzen würde?
Also ich glaube, für den Anfang sind definitiv teilweise die größeren Städte spannend dafür, weil wir natürlich sehr viele, also wir von Space City jedenfalls, sehr viele Bereiche ansprechen. Wenn wir von Begriffen wie Künstler und Künstlerinnen, kreativen Startup, Brands, E-Commerce und so weiter reden, dann sammelt sich davon am meisten natürlich in Berlin. Aber langfristig gedacht ist das, glauben wir, auch für kleinere Städte ein spannender Ansatz. Ich persönlich komme aus Bremen, da ist die Zwischenzeitzentrale, die suchen Flächen, die sonst nicht genutzt werden. Manchmal ist das eine brachliegende Wiese, manchmal ist das eine kleine Industriehalle, manchmal ist das ein leerstehendes Gebäude und vermitteln das immer wieder, grob gesagt, an die Kunst- und Kulturszene in Bremen, wobei da auch einige Akteure und Akteurinnen mit agieren, die nicht aus der klassischen Kunst- und Kulturszene kommen. Und dann ist da eben eine leere Wiese und das wird mit der Stadt besprochen, der Kontakt wird hergestellt und dann kann eben für 3 Monate im Sommer eine Wiese belebt werden. Und das ist was Schönes. Also wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe jedes Mal wieder zentral gelegen oder auch nicht ganz so zentral gelegen, eine vollkommen leerstehende Wiese und denke mir, wie schön wäre es, würde jetzt hier ein Sportangebot stattfinden. Könnte man jetzt hier einen schönen Familienfest feiern? Könnte man hier auch eine Party machen? Was auch immer. Und das wird durch die Stadt mit ermöglicht, durch eben in diesem Fall Zwischenzeitzentrale. Und so ein Raum wird temporär belebt. Das schafft natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wenn eine Wiese bespielt wird mit einem Kunst- und Kulturprogramm für mehrere Wochen, dann kommen die Anwohner und Anwohnerinnen dazu, da kommen Leute aus außerhalb, die das Ganze besuchen wollen. Und so ist das bei den Immobilien, wie bei dem Beispiel der Wiese gerade, relativ ähnlich. Wenn ich immer wieder an dem gleichen Leerstand vorbeilaufe und mir denke, was könnte man hier alles machen, warum steht denn das leer? Es gibt ja genug Leute, die Lust haben, darin was zu machen, dann halte ich das definitiv für eine Verschönerung der Lebenssituation, weil ich mich dann doch freue, wenn ich da ein Café drin habe, wenn ich da ein Geschäft drin habe. Und natürlich spricht nicht jedes Café und jedes Geschäft mich an, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass meine Innenstadt oder auch kleinere Räume, die nicht perfekt und zentral liegen, wieder aufgelebt werden, dann freue ich mich als Bürger einer Stadt immer wieder, dass das passiert. Also eine meiner absoluten Lieblings-Zwischennutzungsgeschichten ist vom Raumlabor in Mülheim an der Ruhr realisiert worden. Ich glaube, das ist die Mülheim-Oper, wo sie eine U-Bahn-Station, die auch als gefährlich und nicht wirklich angenehm galt, haben sie mit einer Oper wiederbelebt, wo sie eine Bühne über die Gleise gebaut haben, sodass die Anwohner und Anwohnerinnen und natürlich auch andere Interessierte dann sich eine Oper angucken konnten. Und das fanden die Jugendlichen, die an dieser U-Bahn-Station gewohnt haben, ganz, ganz unangenehm und haben dann aber mit den Leuten gesprochen und haben zum Schluss Boxkämpfe dort veranstaltet. Und das war eine temporäre Nutzung von, glaube ich, 6-7 Monaten. Ich muss das auch nochmal nachschauen. Aber so ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen. Man hat erstmal den Raum geschaffen und die haben gesehen, da passiert was und fanden das blöd. Und dann ist man ins Gespräch gekommen. Und zum Schluss haben sie da ganze Boxmeisterschaften ausgetragen in ihrem Viertel und drumherum. Und das hat unglaublich viele Leute angezogen. Und das, glaube ich, ist, je nachdem, wo man das macht, oft auch einfach eine Verschönerung des Lebensortes, der Stadt, in der man wohnt.
Es ist ja auch ein Anhaltspunkt dann für Kommunikation, wenn du sagst, die Jugendlichen haben dann erst angefangen, überhaupt mit den anderen involvierten Menschen zu reden. Dann ist es ja auch irgendwie ein bisschen, ich sag mal, ein Anschubs, dass Menschen sich auch wieder mehr mit ihrem Viertel identifizieren oder vielleicht auch Kontakte im Viertel knüpfen. Und gleichzeitig ist es ja auch eine sehr individuelle Sache, wenn du Boxkämpfe erwähnst und Pop-Up-Stores.
Und natürlich freuen sich auch nicht alle über jeden Pop-Up-Store um die Ecke. Ich habe letztens in der Zeit einen kritischen Kommentar gelesen zu Pop-Up-Stores, wie sie überall aufpoppen. Und eigentlich kann man sich, das ging in Berlin gar nicht mehr daran gewöhnen, dass an jeder Ecke jeden Tag irgendwas Neues aufmacht und man kommt gar nicht mehr hinterher. Das fand ich relativ witzig, weil mich freut es immer wieder, wenn ich was Neues in meiner Stadt entdecke und dort irgendwie was habt. Natürlich ist nicht jeder Pop-Up-Store hat das Angebot, was ich haben möchte und nicht jeder hybride Raum wird das Angebot haben, was ich immer haben möchte. Aber es kann eben zu Orten der Kommunikation, des Zusammenkommens, aber auch ganz normal des Einkaufs und des Handels werden. Und das ist ja auch was zu einer Stadt dazugehört.
Ja, wenn du gerade so schön den Handel erwähnst, ihr seid ja eigentlich eine Online-Plattform. Wir reden hier immer über die reale Stadt und die reale Straße. Aber eigentlich seid ihr ja dann doch eine Online-Plattform und ihr bietet einen Service an. Und dabei versucht ihr ja auch ein bisschen im Online-Handel die Kunden abzugraben. Was sagst du denn dazu?
Das stimmt nicht, sage ich dazu. Nein, das ist ein Kritikpunkt, den haben wir schon häufiger gehört und wir sind ja noch dabei. Noch haben wir die Online-Plattform nicht. Also es gibt uns schon digital zu entdecken, aber noch arbeiten wir das Ganze aus. Wir sehen aber den Sinn vielmehr dahinter, Online-Händlern und Händlerinnen eine Möglichkeit zu geben, sich auch im realen Stadtraum zu präsentieren. Bleiben wir bei dem Beispiel von Amazon und den Buchgeschäften. Amazon ist definitiv ein Handelskonzern, den man, glaube ich, kritisch dieser Tage sehen muss, der das Online-Geschäft und den Online-Handel natürlich geprägt hat in den letzten Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, aber der auch immer wieder teilweise auch definitiv zu Recht in der Kritik steht. Und wir versuchen nicht, den Online-Händlern Kunden und Kundinnen wegzunehmen, sondern wir suchen ihnen vielmehr die Möglichkeit zu geben, gerade was kleinere Projekte und Startups betrifft, sich auch mal im realen Stadtraum zu präsentieren. Und das eben temporär, nicht gleich zu sagen, okay, bei uns läuft es relativ gut, aber können wir uns jetzt für 2 Jahre einen Raum leisten, mal schauen. Vielmehr ist es darum, okay, versucht das doch mal 2 oder 2 Wochen, 2 Monate aus, schaut mal, wer da kommt. Macht das nicht ganz alleine, sondern macht das eben gemeinsam mit anderen in einem hybriden Raum, wo ihr wisst, da sind schon ein paar Leute, da kommt man schneller ins Gespräch. Und wir sehen dahinter vielmehr eine Chance, gerade für Online-Projekte oder Online-Anbieter und Anbieterinnen, sich dort auszuprobieren und das Ganze zu testen. Und ich glaube, das ist auch das, was so die Zwischennutzungs- und Pop-Up-Szene in den letzten Jahren so ein bisschen gezeigt hat. Das sind Möglichkeitsräume dafür, dass sich Projekte, Ideen, Startups, Künstler, Künstlerinnen, Kreative ausprobieren, ohne gleich sofort ins komplette Risiko gehen zu müssen und sich eben eine Immobilie für oder ein Geschäft für XYZ mieten zu müssen. Da sehen wir viel mehr ein Potenzial als wirklich eine Gefahr dahinter.
Ja, vielen Dank. Ich will noch eine letzte Frage stellen, und zwar, wie geht's denn jetzt mit euch weiter? Du sagst, Ihr habt jetzt gerade oder ihr werdet jetzt demnächst die Online-Plattform launchen und ihr seid jetzt momentan mehr in Berlin unterwegs. Aber wie ist denn euer Plan für die nächsten Jahre?
Genau, also aktuell fangen wir in Berlin an und probieren uns damit aus, beziehungsweise setzen unser Konzept jetzt erstmal bei ein, zwei Testanläufen in den nächsten Monaten um und wollen dann die Online-Plattform im großen Format auf den Markt bringen, damit dann diese ganze Vernetzung, und da sind wir natürlich wieder bei Begriffen wie Smart City, digitalisiert funktionieren kann. Und das ist auch unsere Vision. Also wir haben in Deutschland unglaublich viel Leerstand und natürlich auch anderswo noch in dieser Welt. Aber wir versuchen das erstmal in Deutschland. Und dieser Leerstand, der kann genutzt werden. Und das sind viele Hürden, die da noch zu nehmen sind, aber keine unlösbaren, weil wir glauben, dass er immer wichtiger wird, weil wir haben ihn einfach. Wir haben die Räume, die sind nicht immer perfekt passend, aber sie sind vorhanden. Und man kann sie durch manchmal etwas einfachere Umbauten oder Umwandlungen wieder sehr, sehr spannend machen. Und deswegen sehen wir uns in den nächsten Jahren genau da, eine Online-Plattform, die Möglichkeitsräume, Handelsräume und andere Räume schafft, wo Leute gemeinsam Projekte starten können, ihr einzelnes Projekt umsetzen können, aber auch von anderen Initiativen, Projekten, Händlern, Händlerinnen profitieren können.
Okay, möchtest du unseren Zuhörern noch schnell sagen, wo man euch denn im Internet finden kann, falls man noch mehr erfahren will über euch?
Man findet uns unter www.spacecity-erlebnis.de.
Okay, vielen Dank.
Das Telefoninterview mit Max Irmer von Spacecity hat unsere Praktikantin im Münchner Forum, Camilla Bretthauer, geführt. Mein ganz besonderer Dank geht deshalb an Sie, wie auch an unsere beiden inzwischen ehemaligen Praktikantinnen Magdalena Halbgewachs und Alina Golia, die im ersten Teil der Sendung Professor Johannes Klüspies interviewt haben. Damit geht unsere heutige Sendezeit auch schon nun ganz langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Die nächste Sendung des Münchner Forums hören Sie zur gewohnten Zeit am Montag, den 12. Dezember 2016 um 19 Uhr. Hier auf Radio LoRa im laufenden Programm geht's nach 20 Uhr weiter mit der Sendung Critical American Voices des Munich American Peace Committee. In der Technik am heutigen Abend der Peter und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider.